gebetet. Erstmal guten Morgen. Mein Predigttext ist nur ein kleiner Teil davon, aber ich finde es, Gottes Wort tut so gut, dass wir nicht immer nur so ein kleines Dingelchen rausnehmen sollten, sondern dass wir uns öfter mal so eine große Portion von Gottes Wort geben sollten und es einfach genießen können. Und ich hoffe, dass ihr das jetzt einfach wirklich mitnehmen konntet und genießen konntet, Gottes Wort in einem größeren, wie sagt man da, Pensum zu genießen. Genau. Wir sind in der Predigtreihe Beten wie Paulus, BWP. Und die Tatsache, dass wir diese Gebetsreihe haben, liegt auch ein kleines bisschen daran, dass ich mir schon immer gewünscht habe, mal alle Gebete von Paulus zu studieren und es selber nie auf die Reihe gebracht habe. Und jetzt dachte ich, es ist cool, wenn einfach alle Prediger sich da eins aussuchen und das sozusagen für mich studieren und ich einfach mich ermutigen und bereichern lassen kann von dem, was hier jeder so rausgefunden hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin sehr gesegnet dadurch, zu gucken, wie Paulus betet. Und heute darf ich auch dazu beitragen. Das heißt, ich habe heute von in Philipper 1, 9 bis 11, das Gebet ist da dran steht, das gucken wir uns heute an. Und ich habe es genannt, das Wesentliche erkennen und erweitern. Also ihr seht, es ist kein kleines, sondern wir machen heute das Wesentliche erkennen und erweitern. Bevor wir aber wirklich in dieses kleine Gebet von 9 bis 11 reintauchen, überlegen wir uns mal, was Judith uns gerade vorgelesen hat. Paulus beginnt mit, ich danke euch. Erinnert ihr euch an die Predigt von Annelie, wo er gesagt hat, Dankbarkeit. Paulus beginnt mit Dankbarkeit. Gebetshaltung von Paulus ist, er beginnt mit Dank. Dann macht er weiter und er sagt, ich bete mit Freuden für euch, denn ich bin überzeugt, dass Gott das Gute, das er angefangen hat, weiter wird und ihr setzt euch für das Evangelium ein, von dem Tag an, zu dem ihr zum Glauben gekommen seid, bis heute. Das ist das, was Mark gepredigt hat. Das ist das, wo er gesagt hat, auch wenn es gut läuft, bete weiter. Ja? Paulus sagt, ihr seid damit beschäftigt, das Evangelium zu verteilen und ich bete mit Freuden, weil ich weiß, wir bauen alle zusammen Gottes Reich. Das nächste, Paulus, wir haben wieder bei Annelie in der Predigt gehört, Paulus vertraut auf Gott, dass er das tun wird. Er bete mit Zuversicht. Und wir hören hier drin, dass er sagt, ich bin überzeugt, dass der, der das gute Werk in euch angefangen hat, es auch weiterführen wird bis ans Ende. Die Gebetshaltung von Paulus drückt sich dadurch aus, dass er eine riesen Liebe hat für die Philipper und für Gott. Er sagt, meine tiefe Liebe zu euch. Das, was Jesus Christus in mir gewirkt hat, ist eine tiefe Liebe zu euch und aus der heraus bete ich. Das heißt, wenn wir uns einfach an all die Predigten erinnern, die wir bis jetzt gehört haben, hatten wir immer die Gebetshaltung von Paulus, die da sagt, er kommt mit Dank, er betet mit Freude, er hat eine große Liebe für diejenigen, für die er betet. Und er vertraut auf Gott, dass das, was Gott angefangen hat, dass er das auch durchführen wird. Und wenn ich auf meine Gebetshaltung gucke, kann ich da noch etwas wachsen. Reden wir von mir. Zum einen, ich möchte nichts dagegen sagen. Beten ist reden mit Gott. Wir dürfen Gott unser Herz ausschütten. Wir dürfen ihm alle unsere Anliegen bringen. Wir dürfen auch, wenn man die Psalmen liest, wir dürfen auch sagen, was wir nicht verstehen. Ja, wir dürfen auch mit unserem Schmerz zu Gott kommen, mit unserer Trauer kommen, mit den Dingen, die uns unklar sind. Wir dürfen Gott das alles hinlegen. Und da will ich auch heute gar nicht rein und da will ich auch nichts gegen sagen. Aber wenn ich mir beim Beten zuhöre, dann stelle ich manchmal fest, ich gebe Gott Regieanweisungen. Versteht ihr? Ich bin derjenige, der Gott sagt, wie es doch am allerbesten zu tun hätte. Und das nenne ich dann Beten. Und mein Gebet, sogar meine Fürbitte, dreht sich häufiger darum, dass Gott mir bitte meine Comfortzone erhält, beziehungsweise mein Leben besonders gut gestaltet, als darum, dass ich wirklich interessiert daran wäre, dass sein Reich gebaut wird. Und da hat Gott für mich und vielleicht für den einen von anderen von euch, der sich darin wiedererkennen mag, ein hartes Wort in Jakobus 4,3. Und er sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und selbst wenn ihr euch an Gott wendet, dann werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Hey, Hand aufs Herz. Überlegt manchmal, was ihr betet. Ist das wirklich erste Motivation, wir wollen das Reich Gottes bauen? Oder könnte auch ein kleines bisschen dabei sein, zu sagen, ich möchte, dass meine selbstsüchtigen Wünsche erfüllt werden? I don't know. Denkt mal drüber nach. Wenn ich an mich denke und wenn ich an meine Kinder denke, wenn ich mir denke, was bete ich für sie? Ich bete für die richtigen Schulfreunde. Ich bete, dass sie die richtige Lehrerin haben. Ich bete, dass sie Spaß am Unterricht bekommen. Ich bete, dass sie nicht Außenseiter sind, sondern dass sie wirklich voll mit dabei sind. Ich bete, dass es ihnen gut geht, dass auch mein Mutterherz sich nicht so rumquälen muss, sondern dass es einfach sieht, hey, meine Kinder sind da voll mit dabei und die sind mehr in der Innenklicke als bei den Außenseitern. Oh. Das hat nicht so viel mit dem Reich Gottes zu tun. Und ich sehe jetzt schon, ja, wenn ich so in 10 Jahren bete, dann ist Gedi 17, dann werde ich beten, Herr, mach, dass ihm Alkohol nicht schmeckt. Mach, dass er um 10 Uhr abends furchtbar müde wird und ins Bett gehen möchte. Mach, dass er sonntagmorgens Lobpreis total wichtig und gut findet und dass das genau sein Ding ist. Und Herr, gib ihm Freude an Deutsch und Englisch. Herr, mach, dass er übernatürlich die englische Grammatik versteht und gib ihm einen 1er-Schnitt, weil das braucht er. Versteht ihr? Es ist überspitzt, aber ein kleines bisschen ist es doch das, was unser betendes Herz öfters mal auch bewegt. Nichts dagegen. Wir dürfen für unsere Kinder beten. Wir sollen dafür beten, dass sie die richtigen Freunde haben. Das ist es gar nicht. Aber manchmal drehen wir uns im Gebet mehr um die Dinge, die dazu gut wären, dass unser Leben funktioniert, als darum, dass wir einen Blick darauf haben, was Gottes Reich eigentlich ausmacht. Und ich liebe meine Kinder und ich will das Beste für sie. Und eine Sache muss ich zugeben, ich weiß nicht immer, was das Beste für meine Kinder ist. Ich habe manchmal eine Vorstellung von Dingen, die vielleicht gar nicht das Beste sind, sondern nur das sind, was ich denke, was das Beste für sie sein könnte. Das heißt, Fragen, die ich an diese Predigtreihe beten wie Paulus habe und besonders heute an diese Einheit ist, was ist für mich das Beste? Was ist das Wichtigste? Was ist das Wesentliche? Hier haben wir das Wort, was ist das Wesentliche? Und was sind nette Details, die irgendwo schön sind, wenn man sie hat, aber die nicht das Wesentliche sind? Was ist das Beste, was ist das Wesentliche für meine Familie, für diejenigen, für die ich bete, für meine Liebste, für euch, für die Menschen in meinem Umfeld? Was soll ich denn beten für meine Familie? Was soll ich beten für meine Kinder? Was soll ich beten für euch? Und jetzt frage ich dich, was ist für dich das Wesentliche? Was ist für dich das Wichtigste? Und jetzt denk mal deine Gebete durch. Auf was fokussierst du dich denn in deinen Gebeten? Und was betest du für andere? Noch ein Satz, der zumindest für mich sehr wahr ist. Gebet ist manchmal der Versuch, Einfluss auf etwas zu nehmen, auf das man eigentlich keinen Einfluss hat. Ich mache euch ein Beispiel. Herr, mach, dass der Blitzer, der mich gerade getroffen hat, niemals wirklich dieses Foto bei der Polizei ankommen lässt und ich niemals zahlen muss. Das wäre zum Beispiel so ein Gebet. Oder Herr, ich brauche einen möglichst großen Parkplatz in der Neckarstadt. Oder Herr, ich muss zum Zahnarzt und ich weiß, ich habe da ein Loch drin, aber du bist allmächtig. Mach, dass dieses Loch nicht mehr da ist, weil ich keine Lust habe, die Gebühren zu bezahlen und außerdem tut's weh. Das sind durchaus Gebete, die in meinem Leben, nicht, dass ich durch Blitzer fahre, aber die in meinem Leben schon mal so in der Art vorgekommen bin, so wo ich zumindest in meinem Herzen gedacht habe, oh Herr, du könntest doch jetzt machen, dass das mich einfach nicht trifft. Ich hätte es verdient, aber es wäre besser, wenn es nicht wäre. Bitte. Und ich glaube, dass Gott sehr viel Humor hat. Und dass er manchmal sogar sagt, okay, also ich gebe zu, ein Zeugnis, ich bin schon geblitzt worden und ich musste nicht zahlen. Oh, und ich habe gebetet. Aber nein, das soll nicht die Idee sein, dass das die Aufgabe ist und dass ich euch ermutigen möchte, egoistisch für euren Geldbeutel zu beten oder so. Das ist es nicht. Ich glaube, Gott ist gnädig, Gott hat Humor, Gott hört sich einen Haufen Gebete von uns an. Und weil er uns lieb hat, erfüllt er uns auch manche lustigen Gebete und erfüllt uns vielleicht auch, so wie ich meinen Kindern öfters mal Süßigkeiten gebe, obwohl ich weiß, dass es nicht gut für sie ist. Aber sie freuen sich doch so. Ne? Kommen wir zu Paulus zurück. Die richtige Gebetshaltung. Die richtige Gebetshaltung ist nicht Regieanweisung. Die richtige Gebetshaltung ist nicht der Versuch, nochmal Kontrolle in was reinzukriegen, wo man eigentlich keine Kontrolle für hat. Sondern die richtige Gebetshaltung ist, wir kommen mit Dank vor Gott, der uns erhält, der uns alles Gute gibt in unserem Leben. Wir lieben diejenigen, für die wir beten, die sind uns nicht egal. Das ist ein Herzensgebet, was wir sprechen. Wir vertrauen darauf, dass Gott das, was er angefangen hat, auch zu Ende bringen wird. Und dass er das Richtige macht, egal was passiert. Und wir beten mit Freude daran, Gottes Reich zu bauen. Das ist unsere Gebetshaltung. Und mit dieser Haltung betet nun Paulus in Philipper 9 bis 11. Und da steht dies. Da steht, und um dies bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt ist, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Das ist sein Gebet, das wir heute anschauen werden. Und wenn ich sage, die Predigt heißt heute das Wesentliche erkennen und erweitern, dann müssen wir jetzt einmal gucken, okay, was bedeutet das Wesentliche? Und das Wesentliche, das klingt, um das Wesentliche zu identifizieren, bedeutet, ich muss erstmal herausfinden, was das Ziel ist. Das Ziel bestimmt, was wesentlich ist. Ich komme da später nochmal drauf. Wissen und Erfahrung bestimmen, was wesentlich ist. Und zum Schluss schauen wir an, es gibt sichtbare Merkmale des Wesentlichen. Das ist unser Fahrplan, den wir jetzt haben werden. Und wenn wir anfangen, was ist das Wesentliche in meinem Leben? Was ist das Wesentliche im Leben meiner Kinder? Ist, Frage an euch, ist der 1er-Abischnitt das Wesentliche im Leben meiner Kinder? Ist es das Wesentliche? Kannst du mal klicken? Wir fangen an, das Ziel bestimmt, was wesentlich ist. Und ich stelle euch ein paar Fragen. Was würdet ihr mitnehmen, wenn ihr auf eine einsame Südseeinsel geht?
Badehose.
Jeder, der Cast Away gesehen hat, weiß, Schlittschuhe. Aber also, Südseeinsel, Badehose. Was würdet ihr mitnehmen nach Alaska?
Badehose.
Schlafsack. Also ich stelle mir so eine dicke, dicke, fette Daunenjacke vor. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich hätte gern was Warmes. Was würdet ihr mitnehmen auf die Titanic? Also jahrelang habe ich über diesen Film nachgedacht und habe immer gedacht, ich würde meine eigene Tür mitnehmen, damit ich die dann über Bord werfen kann und mich draufsetzen. Es ist relativ egal, aber ihr müsstet jetzt eine Sache erkannt haben, und zwar die Frage nach dem Wesentlichen hängt davon ab, was das Ziel ist. Ja? Das, was du zur Südsee mitnimmst, ist nicht das gleiche wie das, was du nach Alaska mitnimmst. Das, was du mitnimmst, wenn du die Eiger Nordwand besteigen willst, ist nicht das gleiche wie das, was du auf die Titanic mitnimmst. Nein, keine Tür. Wir müssen uns also, damit wir herausfinden können, was ist das Wesentliche in unserem Leben, müssen wir uns die Frage stellen, was ist unser Ziel? Erst von der Frage, was ist unser Ziel, können wir entscheiden, was ist eigentlich das Wesentliche? Und Paulus gibt uns eine Antwort. Er sagt, prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Kurz, er gibt unser Ziel vor. Unser Ziel ist es, lauter und unanstößig zu sein auf den Tag Christi. Und mit lauter meint er nicht laut, lauter am lautesten lauter, sondern es geht darum, dass wir ohne schlechtem Gewissen sind am Tag des Christi. Oder es geht darum, unanstößig, dass wir keine Angriffsfläche haben an dem Tag Christi. Und an dem Tag Christi ist der Tag, auf den wir alle warten, weil wir fest davon überzeugt sind, dass Jesus Christus wiederkommt. Wir sind davon überzeugt, dass das Leben nicht mit unserem Tod aufhört, sondern dass nach unserem Tod oder, falls Jesus davor wiederkommen sollte, mit dem Moment, wo Jesus wiederkommt, dass wir in dieses ewige Leben hineinkommen, dass wir ewig mit Gott zusammen sind, da beginnt der Tag Jesu Christi. Und jetzt mal eine Frage an euch. Ist das euer Ziel? Denkt ihr an den Tag Jesu Christi? Denkt ihr daran? Ist das das, was euch bewegt? Was ist dein Ziel? Ich habe mich selbst auch gefragt, was ist eigentlich mein Ziel? Und eine Sache, jetzt sage ich euch was, das wird euch nicht erstaunen. Wir altern alle. Der eine oder andere von uns wird krank werden, sterben werden wir alle. Unumstößlich, wir sterben alle. Und dieses Leben ist vergänglich. Zum Teil sehr schnell. Haben wir jetzt überlegt, was ist mein Ziel? Aber körperlich. Ich bin um die 36 Jahre alt. Kitty hat mich halt gefragt und ich wusste es nicht mal genau. Eine Sache ist klar. Ich kann da nichts mehr gewinnen. Ich bin jetzt schon in der Phase der Restauration angelangt. Während Gedi mich regelmäßig fragt, bin ich größer als gestern, kann ich seit Jahren sagen, ich bin nicht mehr gewachsen. Da geht nichts mehr. Irgendwann mal werden meine Haare grau werden und jetzt kann ich gucken, dass ich möglichst lang keine Hüftschmerzen habe. Aber da geht nichts mehr, da ist kein Ziel mehr, das ich jetzt noch irgendwie erreichen könnte. Gut, also körperlich ist es nicht. Beruflich. Wenn wir mal davon ausgehen, ich hätte jetzt einen tollen Job, vielleicht als BWLer, dann könnte ich jetzt in die Phase kommen, wo ich vom Junior Manager zum Senior Manager werde. Ich könnte jetzt in die Phase kommen, wo irgendwelche kleinen Junior Manager, die von der Uni kommen, unter mir sind und wo ich dann mal so richtig eine dicke Hose haben könnte. Aber in 10 Jahren kommt der Nächste, der dann 36 ist, und der dann Senior Manager werden will. Und so nach und nach würde ich erkennen, dass man mich nicht mehr braucht und dass junge Leute kommen, die wesentlich besser sind als ich. Auch hier ist das Ziel nicht wirklich sehr langfristig. Merkt ihr das? Das baut sich jetzt gut, aber demnächst nicht mehr. Also, beruflich ist es nicht. Nächstes Ziel, familiär. Leute, familiär habe ich gerade die Hochphase meines Lebens. Ich habe einen 4-Jährigen und ich habe einen 6-Jährigen. 7. Also... Ja, aber erst seit letzter Woche. Also, ich hab einen 4-Jährigen, ich habe einen 7-Jährigen. Die sind der festen Klapp erhalten. Im Moment erlebe ich diesen Segen, dass sie der festen Überzeugung sind, dass ich weiß, wie die Welt funktioniert. Momentan kann ich fast auf jede Frage eine Antwort geben. Ja? Ich bin diejenige, die entscheidet, was in ihrem Leben passiert. Auch hier, in 10 Jahren sieht es anders aus. In 20 Jahren habe ich vielleicht das Glück, dass sie in der Nähe wohnen und vielleicht kommen dann erste Enkel, vielleicht sind sie auch weggezogen und ich bekomme noch einen Anruf zum Geburtstag und zu Weihnachten. Ich weiß es nicht. Aber ich liebe meine Familie. Ich sollte daraus nicht mein Lebensziel machen. Das ist nicht mein Lebensziel. Das heißt, was ist mein Lebensziel? Und das steht hier. Mein Lebensziel ist, lauter und unanstößig zu sein auf den Tag Jesu Christi. Mein Lebensziel liegt in der Zukunft. Und interessanterweise, es liegt auch noch am letzten Tag meines Lebens in der Zukunft. Ich werde nie an den Punkt kommen, dass ich sage, mein Leben macht keinen Sinn mehr, weil es ist vorbei. Wir könnten jetzt zum Beispiel noch auf Boris Becker eingehen und sagen, seine Hochphase ist nicht jetzt, sondern so wie es aussieht, war die, als er 17 war. Für uns Christen gilt, hey, unsere Hochphase liegt in unserer Zukunft. Ganz egal, wie alt du bist, deine Hochphase liegt in deiner Zukunft. Und ich stelle mir vor, Andele und ich, beide faltig, so mit Stock, sitzen irgendwo so und wir werden uns anstoßen und wir werden sagen, hey, wir sind näher dran denn je. Ja. Das Leben macht noch Sinn. Das wird voll gut werden. Ich freue mich drauf. Ich freue mich sogar drauf, alt zu werden. Ich freue mich drauf, dass ich von Gott die Gelegenheit bekomme, mit jedem Tag, den ich lebe, ein bisschen an seinem Reich zu bauen, mehr von ihm zu erfahren, mehr zu erkennen, wer er ist, zu reifen, zu ihm hinzuwachsen. Ich muss nicht traurig sein, dass ich mit 36 anfange, Falten zu kriegen. Sondern ich kann mich darüber freuen, dass ich jeden Tag mehr erfahren und lernen darf über Gott. Und das bis zum Ende. Das heißt, mein Ziel ist, dass ich eines Tages, an meinem Todestag, dass ich dann zu Gott komme, dass ich dann vor Jesus stehe Und dass er zu mir sagt, gut gemacht, du treuer und tapferer Knecht. Komm zur Party. Das ist das, worauf ich warte. Und ich möchte euch Jesus, wenn man sagt, na Paulus, du bist sehr radikal, ich möchte euch was vorlesen, was Jesus sagt. Jesus sagt es in Lukas 12, 29 bis 34. Und Jesus sagt, lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Denn um diese Dinge geht es auch den Heiden, den Menschen dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch vielmehr um sein Reich gehen. Dann wird euch das Übrige dazugegeben. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Und jetzt sagt er, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden. Und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet, keine Motten ihn fressen. Denn wer euer Reichtum ist, da wird euch euer Herz sein. Wo euer Reichtum ist, da wird euer Herz sein. Und Jesus hat eine ganz klare Ewigkeitsperspektive. Und er sagt, hey, das, was ihr hier habt, verkauft's. Das ist nicht das Wertvolle in eurem Leben. Das wahre Wertvolle ist das, was ihr bei Gott sammelt. Da, wo euer Reichtum ist, da wird euer Herz sein. Wenn wir also auf unseren Satz gucken, Knick, dann steht da, prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Das ist, wozu Paulus uns auffordert. Und wenn er sagt, prüfen, dann meint er damit, untersucht, aktiv, guckt es euch an, lasst es nicht einfach passieren, sondern ihr müsst euch da reingraben. Untersucht, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Und ich mag dieses, worauf es ankommt. Das könnte man auch übersetzen mit, was das Beste ist. Prüf, was das Beste für dich ist im Hinblick auf den Tag Christi. Oder man könnte es auch übersetzen, prüfe, was dich durchträgt. Ich mag das am liebsten. Prüfe, was dich durchträgt. Was ist stabil genug in deinem Leben, dass es dich durchträgt bis zum Tage Jesu Christi? Und da ich immer eine sehr lebendige Fantasie habe, habe ich mir gedacht, wie könnte ich euch das irgendwie darstellen? Ich dachte, stellt euch vor, Amazonas. Ja, ihr seid jetzt am Amazonas und ihr müsst, warum auch immer, ihr müsst die breiteste Stelle des Amazonas, so kurz davor, überqueren. Und in Südamerika gibt es in Süßwassergebieten Piranhas. Die Stelle ist voll mit Piranhas. Am Ufer liegen ganz viele alte Boote und andere Dinge, die ihr benutzen könntet, um da drüber zu gehen. Ihr werdet nicht das erstbeste Boot nehmen, das einfach am nächsten ist, reinspringen und gucken, was passiert. Ihr werdet nicht das Boot nehmen, das die schönste Farbe hat, sondern ihr werdet weise sein und ihr werdet prüfen, was euch durchträgt. Ihr werdet diesen Booten eine genaue Untersuchung zuteil werden lassen. Ihr werdet prüfen und gucken, wo ist ein Loch drin. Und da, wo ein Loch drin ist, das werdet ihr, wenn ihr schlau seid, nicht nehmen. Ja? Das heißt, das ist, was Paulus uns auffordert. Er sagt, hey, prüfe, was in deinem Leben, was ist ein Boot, das dich rüberbringt bis ans andere Ende und was mag eine hübsche Farbe haben, aber hat ein riesen Loch drin und du wirst in der Mitte absaufen. Was sind denn löchrige Boote? Ich glaube, dass das Einser-Abitur ein löchriges Boot ist. Ich glaube, dass ein Status, dass eine Karriere ein löchriges Boot ist. Ich glaube, wenn wir unser ganzes Wünschen, Sehnen und Wollen, wenn wir unseren ganzen Fokus auf unsere Familie legen, auf den richtigen Ehepartner, dann ist das ein löchriges Boot. Wenn wir das auf unsere Gesundheit legen, dann ist das ein löchriges Boot. Wenn wir das auf unser Aussehen legen, darauf, dass wir momentan vielleicht jung sind, das ist ein löchriges Boot. Das sind Dinge, schön, wenn wir sie haben, ist ein Riesensegen von Gott, ist alles Geschenke von Gott, dürfen wir genießen. Niemand sagt, dass es nicht okay ist, sowas zu haben. Aber wenn wir unser Herz da reinlegen, wenn wir sagen, das ist, worauf es ankommt, dafür lebe ich, dann ist es ein löchriges Boot. Das heißt Fazit. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, unanstößig zu sein am Tag Jesu Christi. Und jetzt ist die Frage, was ist das Wesentliche? Das Wesentliche ist das, was tragfähig ist, uns dahin zu bringen, damit wir nicht auf dem Weg untergehen. Das heißt, alles, was Ewigkeitswert hat. Das ist das Wesentliche. Und nun kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt, der da sagt, Wissen und Erfahrung bestimmen, was wesentlich ist. Wir gehen zurück zum Amazonas. Ihr steht da, ihr habt da einen Panzer stehen und ihr habt da ein Boot aus Stroh stehen. Wenn ihr kein Wissen und keine Erfahrung habt, könntet ihr auf die Idee kommen zu sagen, na, der Panzer schützt mich vor Piranhas. Also hocke ich mich in den Panzer und fahre durch den Amazonas. Könnte man machen. Ihr könntet genauso sagen, Stroh schwimmt, prima, hocke ich mich doch in das Strohboot. Könnte man machen. Müsste wissen, dass ein Panzer mit Wasser verläuft und ein Strohboot untergeht, sobald man drauf sitzt. Also insofern, wir brauchen Wissen und Erfahrung, um herausfinden zu können, was durchträgt. Ich möchte die Anekdote meines Mannes noch kurz bringen. Auf seinem ersten Wandertrip, eine 3 Tages hochalpine Tour, ist er mit normalen Dockers losmarschiert, hatte diverse Glasflaschen und ähnliches mit sich mitgenommen, hatte kein Regencape, weil es war ja im Sommer, und dafür aber wiederum eine dicke Bibel dabei. Wir haben gelernt in den Jahren, es lohnt sich, gutes Equipment zu kaufen. Es ist wichtig, gute Schuhe zu tragen, man sollte ein Regencape haben, man nimmt möglichst wenig Dinge in Glasbehältern mit und die Bibel kann man als MP3 mitnehmen. Das Ding ist, was uns gefehlt hat, ich meine, ich habe ihn ja dazu ermutigt, den ganzen Krempel mitzuschleppen. Ja, ich wollte, dass es gut hat. Was uns gefehlt hat, war Wissen und Erfahrung. Wir hatten keine Ahnung, was man auf einen Wandertrip mitnimmt, also haben wir das alles da reingepackt. Und Paulus betet hier, klick, das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Also zum einen übertrifft sich Paulus hier in mehr und mehr überreich. Ja, also wenn man versucht, möglichst viel reinzupacken in den Satz, dann ist es das. Mehr, mehr, überreich. Da gibt es kein Limit. Und er sagt auch nicht, ein bisschen reicht, sondern es muss wirklich viel, 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 viel werden. Und was brauchen wir? Wir brauchen Erkenntnis und alle Einsicht. Und wenn er jetzt an Marks Predigt denkt von letzter Woche, da hat er gesagt, hier Zitat, es geht Paulus dabei nicht nur um das reine Erkennen, wenn wir von Erkenntnis reden, sondern um das Tun des Willen Gottes. Es geht nicht darum, Gottes Willen zu erkennen, sondern danach zu handeln. Und genau das ist das, was hier mit Erkenntnis gemeint ist. Hier ist ein Wort, das ein bisschen Griechischkenntnis, hier steht tatsächlich Epignosis, da steht das Wort Gnosis drin, was für reines kognitives Verstehen gilt, aber Epignosis ist viel, viel größer. Und es wird in der Bibel immer dann gebracht, wenn es um Gott geht. Das steht zum Beispiel bei Gottes Erkenntnis. Wenn Gott sagt, sie haben mich nicht erkannt, dann wäre das da. Oder es steht darin, wenn er kennt die Wahrheit. Das heißt, dieses Wort Erkenntnis verwendet Gott, wenn es ihm darum geht, dass wir Gott erkennen sollen, wenn es ihm darum geht, dass wir die Wahrheit erkennen oder wenn es ihm darum geht, dass wir die Sünde erkennen. Das sollen wir erkennen. Und erkennen meint nicht nur verstehen, erkennen, sondern erkennen meint es mit dem ganzen Sein umfassen, begreifen, in sich aufnehmen. Das heißt, er möchte, dass wir überreich werden an Gottes Erkenntnis, an Erkenntnis der Wahrheit, dass wir das in uns aufnehmen, überreich werden daran. Das ist die Art von Wissen, es ist nicht das Einser-Abi. Das ist die Art von Wissen, die wir brauchen, damit es uns durchtragen kann. Und alle Einsicht. Und Einsicht kann man übersetzen mit Urteilsvermögen. Und das mag ich noch fast lieber. Ich finde, stellt euch vor, Gott sagt zu euch, also Paulus betet für euch, ich bete, dass eure Liebe zum Herrn ganz arg viel zunimmt an Gottes Erkenntnis, an Wahrheitserkenntnis und an Sündenerkenntnis, damit ihr ein Urteilsvermögen entwickelt, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, damit es euch durch euer Leben durchträgt. Das ist das eigentliche Gebet, das hier steht. Und dieses Urteilsvermögen, wenn ich an meine Kinder denke, ich bete, dass sie dieses Urteilsvermögen haben, dass sie wissen, was sie durchträgt. Ich bete für mich, dass ich diese Erkenntnis habe, dass ich entscheiden kann, was ist solid, was wird mich durchtragen und dass ich Urteilsvermögen finde. Und ich klaue jetzt, ohne dass ich ihn gefragt habe, aber ich glaube, er ist auch gar nicht da, ich klaue von Matthias was. Matthias hat ein gutes Beispiel gebracht neulich. Der hat von einem Mathelehrer erzählt und hat gesagt, dieser Mathelehrer, was ist seine Aufgabe? Soll er den Kindern einfach beibringen, 2 plus 3 ist 5? Sodass sie immer wissen, okay, 2 plus 3 ist 5. Oder soll er ihnen ein Prinzip beibringen? Wie funktioniert Addieren? Was ist, wenn da 3 plus 4 steht? Kommen wir dann drauf, dass es 7 ist? Oder haben sie einfach gelernt, ich kann das Einzige, was ich kann, ist 2 plus 3 ist 5. Tausche eine Zahl aus, keine Ahnung. Und so ist es mit Gott auch. Wenn wir beten, wir können exakt beten, was wir wollen. Aber noch besser ist, wenn wir lernen, Prinzipien in unser Leben zu bekommen. Wenn wir dafür beten, dass auch die Leute, für die wir beten, dass Gottes Prinzipien in ihr Leben kommt. Damit, wenn diese Grauentscheidung, kennt ihr Entscheidungen, wo man da steht und sagt, es steht nicht in der Bibel. Wen soll ich heiraten? Es steht nicht in der Bibel. Soll ich Arzt werden? Es steht nicht in der Bibel. Soll ich Missionar werden? Auch das steht nicht unbedingt 1:1, Jesse, geh nach so und so in der Bibel. Aber es gibt Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und damit wir diese Entscheidungen richtig treffen können, brauchen wir Gottes Erkenntnis, Wahrheitserkenntnis, Sündenerkenntnis. Wir brauchen ein Urteilsvermögen, das uns hilft zu prüfen, worauf es ankommt. Und dann zu entscheiden, was trägt mich durch für den Tag Jesu Christi. Das ist die Idee davon. Und wenn ich an mich denke, ich wünsche mir, dass ich lerne, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Und nicht mein ganzes Sein darauf lege, wie läuft es mit meiner Familie, mit meinem Job und sehe ich auch noch so aus, wie ich gerne aussehen würde. Sondern wirklich zu sagen, was ist das Wesentliche und was ist das Unwesentliche. Wenn ich an mich denke, dann geht es mir darum, dass ich Entscheidungen treffen möchte, die Ewigkeitswert haben. Damit ich ohne Angriffsfläche bin, wenn ich vor meinem Herrn stehe. Damit ich nicht mit einem schlechten Gewissen kommen muss. Und hey, ihr kennt es bestimmt. Ich kenne es von mir selber. Ganz kleines, banales Beispiel. Ich komme immer zu spät. Ihr denkt, dass es mir nichts ausmacht. Es macht mir wohl was aus. Aber das Interessante ist, in dem Moment, wo ich weiß schon, dass ich jetzt gehen müsste, dann fällt mir noch urplötzlich ein, dass ich noch dringend die Wäsche aufhängen muss oder irgendetwas anderes machen muss, was genau jetzt in diesem Moment getan werden muss. Und ich entscheide mich dagegen, pünktlich zu sein. Und ich entscheide mich, noch schnell das zu machen. Und dann kommt übrigens mein Gebet her, macht, dass ich trotzdem pünktlich bin, nie an. Dann passiert, was passiert. Ich komme zu spät. Und in dem Moment, manchmal sogar eine halbe Stunde. In dem Moment, wo ich die Person sehe, die seit einer halben Stunde auf mich wartet, dann fühle ich mich echt doof. Ich meine es ernst, es macht mir richtig was aus. Das ist der Moment, wo ich echt sage, oh Jesse, musstest du noch, die Wäsche, die hätte da auch noch 2 Stunden gelegen. Die wird sogar noch einen Tag. Ja, also die geht ja nicht weg. Ich fühle mich doof. Ich stehe da und ich weiß in dem Moment, wenn ich es jetzt umändern könnte, dann würde ich die Wäsche da liegen lassen. Weil ich muss dieser Person begegnen und ich muss ihr sagen, hey, du warst mir nicht so wichtig als diese bekloppte Wäsche, die jetzt auf der Leine hängt. Und hey, ich möchte nicht eines Tages vor Jesus stehen. Und es mag mir jetzt ganz arg wichtig vorkommen, was ich mache. Aber wenn ich dann vor Jesus stehe, glaube ich nicht, dass ich sagen kann, oh, übrigens, dass ich 5-mal die Woche ins Fitnesscenter gehe, das war echt wichtig. Versteht ihr, was ich meine? Nehmt irgendwas, mir fällt nichts Besseres ein. Es ist egal was. Ich möchte nicht, dass wir vor Christus stehen und einfach nur feststellen müssen, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil das, was ich gemacht habe, trägt nicht. Könnt ihr mir folgen? Und wenn ich an meine Kinder denke, dann möchte ich nicht in erster Linie beten, mach, dass sie keinen Alkohol mögen, mach, dass sie die richtigen Freunde haben, mach, dass sie gut in der Schule sind und mach, dass sie alle Arzt und Anwalt werden. Ich möchte beten, Herr, lass ihre Liebe zunehmen an Erkenntnis und Urteilsvermögen, damit sie prüfen, worauf es ankommt in ihrem Leben, damit ihr Leben sie durchträgt zu dir, damit sie ohne Anstoß sind vor dir an deinem Tag. Und wenn sie das sind, hallo, dann ist es wurscht, ob sie Hauptschule, Realschule oder Gymnasium haben. Dann ist es völlig egal, mit wem sie befreundet waren oder was mir so wichtig vorkam. Das ist ihr Leben, nicht meins. Jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, die drei Merkmale. Es gibt sichtbare Merkmale des Wesentlichen. Und da sagt Paulus auch was dazu. Er schreibt nämlich zum Schluss, klick, seid erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Ich weiß jetzt nicht, ob das für euch ermutigend ist oder deprimierend. Das werden wir jetzt gerade herausfinden. Kann ich wissen, ob ich auf dem richtigen Weg bin? Und die Antwort ist ja. Und für mich ist es ermutigend, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man etwas macht, nie weiß, ob es richtig ist oder falsch und zum Schluss ein Endergebnis präsentiert gibt und sagt, ja, leider sind sie durchgefallen. Das wäre blöd. Aber wir haben die Chance, dass wir jetzt schon Merkmale haben in unserem Leben, dass wir sehen können daran, ja, bauen wir auf das Richtige oder nicht? Ja, haben wir das, was uns durchträgt in unserem Leben oder nicht? Und in Galater 5, 22 zum Beispiel steht, wenn hier drin steht, sei erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, dann können wir schon mal sehen, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Und ich sage euch das gerne nochmal und langsamer. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Und hier steht noch dran, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Lebe ich zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes? Ich habe hier so einen tollen Luftballon dabei. Ich versuche den mal aufzupusten, Moment. Diese Merkmale sind ein bisschen wie so ein Luftballon. Ich kann Luft nicht wirklich sichtbar machen. Wir alle wissen, dass sie da ist, ja. Aber ich kann eine Hülle schaffen und die kann ich aufpusten. Und dann kann ich Luft doch sichtbar machen. Auch wenn es eigentlich nur ein Luftballon ist, der jetzt so nicht so attraktiv ist. Aber ich kann sehen, ist da mehr drin oder ist da weniger drin? Und Jesus Christus ist derjenige, der in uns diese Luft wirkt. Ich sage gar nicht, dass wir jetzt selber uns bemühen sollen, also dass wir das machen sollen, dass wir geduldig sind und dass wir das machen sollen, dass wir Menschen lieben und dass wir das machen sollen, dass wir jetzt in Zukunft Sanftmut haben. Sondern hier steht ganz deutlich, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Es ist Jesus Christus, der das in uns wirkt. Er ist es, der uns verändert. Aber ich möchte dich trotzdem auch fragen, guck mal auf dein Leben. Wann hast du dich bekehrt? Wie sieht's aus bei dir? Hast du zugenommen an Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, Liebe? Wächst das in deinem Leben? Kannst du das erkennen? Oder musst du eigentlich sagen, nee? Oder ist es vielleicht auch so, dass du eine Zeit hattest, wo es echt nach oben ging und du jetzt merkst, nee, in den letzten Jahren ging es eigentlich wieder nach unten. Da war mir das nicht mehr so wichtig. Ich möchte euch ermutigen, euch auch öfters mal selber zu prüfen und einfach zu sagen, renne ich noch dem, halte ich an dem fest, was wesentlich ist? Oder habe ich mir es einfach, es passiert schnell, bin ich abgelenkt worden, bin ich weggegangen? Wir müssen zunehmen an Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis. Und das ist ein Geschenk, das Gott uns macht, wenn wir uns danach ausstrecken. Wir müssen aktiv prüfen, worauf kommt es an? Und Christus ist derjenige, der in uns diese Frucht wirkt. Er macht es in uns. Und ich möchte noch eine Warnung aussprechen. Ich möchte nicht, dass wir jetzt anfangen, unseren Nachbarn zu beurteilen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt Annalee sage, ob er in Geduld gewachsen ist. Es geht hier um eine Selbstprüfung. Und ich möchte auch nicht sagen, dass es ein absolutes Maß ist, sondern es ist ein relatives Maß. Das bedeutet so viel wie, siehst du die Veränderung von Christus in dir, selbst wenn es bei jemandem anders ganz anders aussieht? Ja, wir haben ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Es geht nur darum, in sich selbst einfach zu fragen, wachse ich in all diesen Dingen? Wirkt Christus das in mir? Setze ich auf das Wesentliche? Oder habe ich längst den Track verloren? Und ich möchte mit etwas abschließen. Und das ist, ich möchte dich auffordern. Ich frage dich, was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Worauf kommt es dir an? Wächst du an Gottes Erkenntnis und an Selbsterkenntnis? Und ich möchte dich auffordern, bete für Erkenntnis und Urteilskraft. Und ich möchte dir etwas zusagen. Dieses Leben macht Spaß. Dieses Leben hat eine Lebensqualität, die sonst kein Leben hat. Dieses Leben, das dir verspricht, dass dein Ziel in der Zukunft ist, enttäuscht dich nicht. Du wirst nicht eines Morgens aufstehen und sagen, es gibt für mich nichts mehr, wofür es sich lohnt zu leben. Es gibt nicht den Morgen, wo du aufstehst und einfach sagst, es ist vorbei, das war's. Ja, mein Zenit ist überschritten. Sondern hallo, du hast ein Ziel, das in der Zukunft liegt. Und noch was, dieses Ziel und dieser Gott trägt auch in schweren Zeiten. Wenn Dinge nicht funktionieren, dann ist Gott der gleiche gestern, heute und morgen und an jedem Tag. Und deswegen möchte ich jetzt ein Gebet sprechen für uns alle, und zwar dieses Gebet. Und ich möchte das Lobpreisteam bitten, nochmal hochzukommen. Und ihr bekommt die Gelegenheit. Ich bete für euch. Ihr überlegt euch, was ihr heute gehört habt. Und ich möchte euch einladen, Gott eine Antwort zu geben. Wir singen jetzt nochmal Be My Everything. Und wenn ihr wirklich vielleicht sagt, ich möchte Gott heute antworten, dann singt ihm doch einfach zu, ladet ihn neu in euer Leben ein und sagt ihm, Herr, be my everything. Wo ich mich verloren habe, wo ich mich von dem Wesentlichen zum Unwesentlichen begeben habe, be my everything. Okay? Herr, ich bete für uns. Ich bete, dass wir wachsen in Erkenntnis deiner, in Gottes Erkenntnis. Dass wir wachsen in Erkenntnis der Wahrheit und auch in Erkenntnis unserer selbst. Herr, ich bete, dass unsere Urteilskraft zunimmt, damit wir erkennen, was stark genug ist, uns durch dieses Leben zu tragen. Herr, ich bete, dass du uns aufzeigst, wo wir auf Unwesentliches setzen und da sehr viel Kraft reinstecken. Und ich bitte, dass du uns hilfst, umzudrehen und wieder neu das Wesentliche hochzuhalten und unseren Blick neu auf dich zu richten, der du unser Anfänger und unser Veränder unseres Glaubens bist. Herr, du erfüllst uns mit der Frucht der Gerechtigkeit. Das bist du, der das in uns wirkt, Herr. Und wir bitten dich, dass du mehr davon in uns wachsen lässt. Wir wollen gefüllt sein mit dir, Jesus. Herr, wir beten, dass unser Leben ein Leben dir zur Ehre ist. Herr, du hast uns zu nichts Geringerem geschaffen, Herr. Herr, wir sind hier, weil wir deine Zeugen sein wollen. Herr, wir wollen offensichtlich machen, dass du gut bist. Wir wollen, dass in unserem Leben, unser Leben soll widerspiegeln, deine Gnade und deine Vaterschaft, deine Größe und deine Versorgung, deine Barmherzigkeit und die Sicherheit, die du uns gibst. Herr, du sollst für jeden sichtbar werden in unserem Leben. Gott, du bist gut. Amen.